Hier ist Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Zweimal war sie Handballerin des Jahres. Sie ist Mannschaftskapitänin der deutschen Frauenhandballnationalmannschaft und steht jetzt vor einem weiteren großen Schritt in ihrer erfolgreichen Karriere. Herzlich willkommen, Alina Greisels.
Hallo.
Wie geht's dir?
Ja, gut soweit. Urlaubszeit ist immer schön, rauszukommen, wegzukommen.
Einmal abzuschalten nach wahrscheinlich einer sehr, sehr stressfreien Zeit, denke ich. Stressreichen Zeit, so. Du stehst ja oder sitzt wahrscheinlich auf gepackten Koffern. Da würde ich aber ganz gerne gleich drauf kommen. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir überhaupt in dieser stressigen Zeit die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Lass uns doch mal mit deinem handballerischen Start beginnen. Du hast angefangen beim TV Bifang.
TV Aldenrade habe ich angefangen.
TV Aldenrade, da hast du angefangen in der Oberliga, ist das korrekt?
Das ist richtig. Also Jugend habe ich da gespielt, genau. Ja. Und dann im Frauenbereich in der Oberliga, genau.
Und danach bist du zum TV Bifang gewechselt?
Nee, TV Bifang war nur in der Jugend. Also ich bin in der C-Jugend nach Bifang gewechselt, habe da 2 Jahre, glaube ich, gespielt. Mhm. Und bin dann in der Jugend zum TV Aldekerk gewechselt, die Jugend, und habe B- und A-Jugend, also A-Jugend-Bundesliga, dort gespielt und nachher parallel zur A-Jugend quasi mit Doppelspielrecht dann in Aldenrade wieder Oberliga.
Ja, jetzt genau. eine viel, nicht so ganz ernst gemeinte Frage: Wie bist du eigentlich zum Handball gekommen? Du hättest doch eigentlich zum Rollhockey gehen müssen, oder?
Stand zur Auswahl, absolut, weil natürlich mein Vater sehr erfolgreich im Rollhockey unterwegs war, war da natürlich auch viel als Kind viel mit in der Halle. Aber Mama ist Handballerin, deswegen war da der Schritt auch nicht ganz so weit und bin damit Ball in der Halle groß geworden. Von daher gab es da wenig Diskussion, welche Sportart es wird.
Sein Vater hat bei der JSG Walsum ganz aktiv und erfolgreich gespielt. Ja, als du dann von der Oberliga nach TV Aldenrade oder in TV Aldenrade gespielt hast, dann gab es die A-Jugend TV Aldekerk. Da hattest du schon ein Doppelspielrecht und bist dann auch irgendwann im September 2013 zum damaligen Drittligisten TuS Lindfort gekommen. Wie war das denn bei dir?
Ja, richtig. Erstmal die Zeit in Aldekerk, ja, habe ich sehr genossen. Das ist ein toller Verein. Ist sehr familiär, jeder kennt jeden und unterstützt bei jedem. Von daher denke ich da sehr, sehr gerne dran zurück. Dann hatte ich die Möglichkeit, nach Lindfort zu gehen und da in der dritten Liga, also schon ein bisschen hochklassiger, meine Erfahrung zu sammeln als junge Spielerin, was mir ja sehr gut getan hat, halt einfach im Frauenbereich mich da auch weiterzuentwickeln, körperlich mich weiterzuentwickeln, die Härte besser kennenzulernen und hat mich in meinem Entwicklungsprozess auf jeden Fall nach vorne gebracht, denn waren Lindfort und Aldekerk auch nicht so weit auseinander. Dementsprechend ließ sich das gut kombinieren. Ich habe dann eigentlich die Saison immer über in Lindfort gespielt und nur die A-Jugend-Bundesliga dann noch in Aldekerk gemacht. Mhm. Und das war auf jeden Fall eine tolle Zeit, an die ich sehr gerne zurückdenke, habe immer noch Kontakt zu beiden Vereinen oder zu Leuten von beiden Vereinen. Von daher das ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass man da am Ende die ersten Schritte gegangen ist, die einen ja auch zu dem gemacht haben, was man jetzt ist.
Wir haben vor ein paar Monaten eine Podcast-Folge mit der Bettina Grenz-Klein vom TuS Lindfort aufgenommen und die hat sich damals auch in den höchsten Tönen über dich geäußert und dich gelobt, was das und auch dann beobachtet und beschrieben, welche riesengroßen Schritte du in der Entwicklung damals gemacht hast.
Ja, total. Also das ist das, was ich da sage, das waren dann die ersten Schritte halt im hochklassigen Frauenbereich und Betty hat mich da sehr unterstützt. Sie macht ein gutes Training. Ich glaube, dass junge Spielerinnen sehr von ihr profitieren können. Und ich habe das auf jeden Fall, also in dem Jahr Lindford, einen unfassbaren Schritt gemacht, viel Verantwortung übernehmen dürfen, auch schon mit ja noch sehr jungen Jahren, und durfte mich da so weiterentwickeln, dass ich dann am Ende das Angebot aus Dortmund bekommen habe. Von daher bin ich da sehr, sehr dankbar für und verfolge das, wie gesagt, immer noch weiterhin, wie Intus Lindford sich da schlägt in der zweiten Liga.
Jetzt hast du mir dankenswerterweise schon das Stichwort gegeben. Borussia Dortmund, November 2014, damals zweite Liga Borussia Dortmund. Hattest aber weiter Doppelspielrecht für den TV Aldekerk?
Ja, genau.
Und in Dortmund, da hat man ja dann erstmal geguckt, was kommt denn da aus Lindford zu uns? Und da möchte ich dir ganz, ganz gerne jetzt einen Einspieler vorspielen, wie das war, als du da ja gecastet worden bist, so kann man das so sagen? Dann schauen wir mal oder hören wir mal.
Was mir nochmal eingefallen ist über das Alina, ja, ich kenne schon Alina ein bisschen, ein paar Jährchen, ein bisschen länger, auch ihre Eltern. Und ja, damals, vielleicht kann sich Alina nochmal dran erinnern, bei der Sichtung, ich habe auch das schon mit ihr, auch mit ihren Eltern besprochen, bei der Sichtung war sie nicht so auffällig für die Nationalmannschaft. Und dann erstmal zwei Jahre nach der Sichtung habe ich da als DHB-Trainerin die B-Jugendfeinden vorgesichtet. Und mir wurde schon vor dem Turnier erzählt, es gibt eine Spielerin und ich würde sehr begeistert sein, wie sie ist. Und ich wusste nicht, wer das ist. Aber tatsächlich, ich habe mir den Namen natürlich damals nicht gemerkt, hat sie durch die Manndeckung bei jedem Spiel gefühlt 12 Feldspieltore gemacht. Und dann dachte ich, okay, alles klar, spielerisch sehr stark. Sehr, sehr stark, 1-1, schon ohne Ball damals. Durch die Manndeckung immer Lücke gesucht, immer weggelaufen, freigespielt, immer Drang zum Tor und keine Hemmungen, in die Lücke durchzustoßen. Und dann habe ich sofort angerufen, meinen Kollegen damals, ihr müsst die unbedingt einladen. Und ja, da innerhalb von 4 Monaten wurde sie Nummer 1 auf der Position. Und damals im Sommer mit dem Jahrgang, glaube ich, waren die in dem Jahrgang 96, 97 Vize-Weltmeisterinnen geworden. Und ja, das hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich damals sie ein bisschen entdecken durfte für DHB. Aber absolut verdient. Aber was mich am meisten schätzt oder an ihr schätze, ist ihre Weiterentwicklung und Schritt für Schritt dann auch die Vereine gewechselt, immer mehr sich mit Leistungssport zu befassen. Und ich freue mich besonders, wie sie auch Spielerin der Saison geworden ist, was für eine Rolle sie in der Nationalmannschaft hat, wie sie sich von Persönlichkeit weiterentwickelt hat, das macht mich sehr, sehr stolz. Und ich wünsche ihr alles, alles Gute, besonders, dass sie weiterhin viel Spaß hat und dass sie gesund bleibt. Wir haben schon auch zu Hause gesprochen, auf jeden Fall sind wir in Metz regelmäßiger dabei. Da sind wir sehr, sehr gespannt, wie sie sich da etabliert. Ja, welche Frage? Mir fällt gerade nicht spontan ein. Kannst du ihr nur ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Und ja, die soll weiterhin Vorbild bleiben für die jungen Talente. Sie soll weiterhin an ihrer Entwicklung arbeiten. Und ich hoffe, dass das auch mit der Nationalmannschaft klappt demnächst bei der EM oder WM. Und wie gesagt, größtes Ziel nächstes Jahr, Olympia in Paris. Also da drücken wir ihr für sie, natürlich auch für die Nationalmannschaft, viel, viel die Daumen. Sonst alles, alles Gute, ganz liebe Grüße, viel Spaß und toi, toi, toi und dicken Drücker, Annalina. Bis dann, Felix. Tschüss, tschüss.
Ja, ich muss dir sicherlich nicht sagen, wer das war.
Nein.
Susanna Porwatznikova, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, die in Doppelfunktion einmal beim BVB in Dortmund tätig ist und zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, als Co-Trainerin bei der Handball-Nationalmannschaft. Ist das korrekt?
Sie war Stützpunkttrainerin im Stützpunkt in Dortmund von der Nationalmannschaft.
Jetzt hat sie leider den Clou, den wir ganz fürs Ende uns aufgespart haben, den hat sie schon verraten, aber der wird in den Einspielern immer wieder mal vorkommen. Dein Wechsel nach Metz zu Metz Handball. Aber da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Also Dortmund. Dortmund, Saison 2015, 2016. Standst du im Pokalfinale und 2021 dann die deutsche Meisterschaft. Dein erster Trainer bei Dortmund war Gino Smets, richtig?
Nee, die erste Trainerin war Ildiko Barner.
Ja.
Ich damals, als ich gekommen bin. Danach war Norman Rentsch eine kurze Zeit da und dann Gino Smith. Und da war Susanna dann auch Co-Trainerin.
Ja, mal hören, was Gino sagt.
Hallo Alina, ich grüße dich und ich habe gehört, du bist heute in einem Podcast und mir wurde gefragt, was über dich zu erzählen. Ich kann da nur positiv sein, weil in unsere Kooperation, die wir bei BVB gehabt haben, muss ich sagen, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat, weil du warst eine Spielerin, die das umsetzen konnte in ein Spiel, was der Trainer in diesem Fall, was ich mit die Mannschaft gerne wollte. Du als Spielmacherin hast absolut die Gabe, deine Mitspielerinnen so zu steuern, dass das Optimale aus der Mannschaft kommt. Und wir haben es erfahren auch, wenn du nicht dabei warst. Ja, du warst verletzt am Ende der Saison und du weißt, ich bin auch Mathematiker und damals war es so, dass wir ohne dich über 6 Tore pro Spiel weniger Tore geworfen haben als mit dir. Und leider haben wir dadurch Europacup verpasst. Ich glaube, es war diese Saison fast ähnlich, nur ihr habt trotzdem es geschafft, gute Ergebnisse, besonders denke ich mal im Europacup zu schaffen, aber auch die Mannschaft musste kämpfen um jedes Tor, da wo du nicht dabei warst. Ich habe mich gefreut, dass es für euch, aber besonders auch für dich, trotzdem zu einer Medaille gereicht hat in der EF Cup. Aber du gehst jetzt nach Frankreich, nach Metz. Ich bin da ganz ehrlich, das ist ein von meinen Favoriten Mannschaften in der absoluten Spitze. Und ich hoffe, dass das, was du die letzten Jahre gezeigt hast als Spielführerin, ja, dass du in der Lage bist, das genau das Gleiche zu tun in Metz. Weil die brauchen es. Die haben es dieses Jahr gerade nicht geschafft, das Final Four zu schaffen in Champions League. Und ja, ich gönne es dir und ich glaube, du wirst es hinkriegen, die Mannschaft so zu helfen, dass du nächste Saison oder vielleicht übernächste Saison das Final Four in der Champions League spielst. Ich glaube, das könnte ein Highlight sein, auch in deine Karriere. Das ist nochmal was Extras. Ja? Das ist nochmal über ein Final Four in der EHF Cup. Und wichtig zu kennen, mit deinem Ehrgeiz, mit deinem Spielverständnis und mit deiner absolute Nase für Toren, ja, dass du die Mannschaft helfen wirst. Und glaubst mir, auch dann, wenn ihr das schafft, werde ich in Budapest dabei sein. Und ich freue mich jetzt schon. Ich wünsche dir sehr, sehr, sehr viel Erfolg, sehr viel Spaß in Frankreich und alles Gute. Du weißt schon, wir werden Spielen von dir sehen. Wir freuen uns schon, da mit dir ein leckere Rotwein zu trinken und ein super Spiel zu genießen nach dem Spiel, dass wir dann in die Stadt da in aller Ruhe was genießen können. Nochmals viel, viel Erfolg und noch viel Spaß. Alles Gute und bis dann.
Ja, Gino Smith. Was kannst du dazu sagen? Welche Erfahrungen hast du mit ihm gemacht?
Ja, durchweg positive. Das stößt schon auf Gegenseitigkeit, dass wir uns sehr schätzen. Das ist mit Susanna und Gino bei beiden absolut so. Da ist der Kontakt auch nie abgebrochen. Das sind beides Menschen in meinem Leben, die sehr viel dazu beigetragen haben, auch zu meiner Entwicklung. Susanna war auch maßgeblich daran beteiligt, dass ich überhaupt nach Dortmund gekommen bin, weil sie mir zu der Zeit sehr viel Mut zugesprochen hat, den Schritt zu wagen und ja daran geglaubt hat, dass ich das hier auf jeden Fall packen kann. Und ja, mit Gino auch. Ich glaube, das war eine extrem lehrreiche Saison für mich unter ihm. Und auch unter ihm habe ich eine gute Entwicklung genommen, nochmal auf einer anderen taktischen Ebene. Und das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut. Von daher freue ich mich natürlich wahnsinnig über die Worte. Es ist immer schön, wenn man das nochmal so hört, dass man geschätzt wird. Und ja, wie gesagt, das beruht absolut auf Gegenseitigkeit und da wird der Kontakt auch dementsprechend nie abbrechen.
Du hast vorhin angesprochen, bei dem Wechsel von der A-Jugend in die Damenmannschaft beim TuS Lindford und dann nochmal in der dritten Liga und dann nochmal der Wechsel nach Dortmund in die zweite Liga. Was sind denn so die gravierendsten, wichtigsten Unterschiede, die eine junge Spielerin dann mitmachen muss, um weiter erfolgreich zu sein?
Naja, erstmal, zu dem Zeitpunkt war ich 18 und bin dann zu Hause ausgezogen, nach Dortmund gezogen. Das ist erstmal der erste Schritt, sich darauf ja umzustellen, also selber sein Leben zu strukturieren, ob Kochen ist, ob die Wohnung sauber halten ist, das Leben zu strukturieren, das ist halt einfach anders, als wenn man zu Hause lebt. Das war der erste Schritt vielleicht im Hintergrund und dann ist halt sportlich auch eine gewisse Geduld mitzubringen. Also man war dann in den Mannschaften bisher vielleicht relativ schnell die Spielerin, die viel gespielt hat, die wichtig war, die eine wichtige Rolle in der Mannschaft hat. Und dann kommst du halt in ein Zweitligateam, wo viele erfahrene Spielerinnen halt auch dabei sind, wo das klare Ziel war, aufzusteigen und wo man nicht sofort erwarten konnte, dass man als 18-Jährige da hinkommt und sagt, hey, hier bin ich und jetzt spiele ich mal meine 40, 50, 60 Minuten. Und da geduldig zu bleiben, an sich zu glauben, an sich zu arbeiten. Ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, aber eben halt auch lehrreiche Dinge, die einem am Ende in den darauffolgenden Jahren auch helfen.
Das ist die eine Seite. Also umso wichtiger dann auch ein entsprechendes Umfeld zu haben, Leute, die sich um einen kümmern, die einen an so sprichwörtlich ans Händchen nehmen und dafür sorgen, dass man nicht den Boden unter den Füßen verliert und vor allen Dingen auch nicht die Geduld verliert. Was ist denn mit dem sportlich-athletischen Bereich? Wie kann man das denn so einschätzen oder beurteilen, die Unterschiede?
Ja, das ist natürlich nochmal ein großer Unterschied, gerade zum Jugendbereich, aber auch dritte, zweite Liga oder dann halt erste Liga, da sind große Unterschiede. Also klar ist auch, dass man sich daran gewöhnen muss, Frauen, also hochklassigen Frauensport zu betreiben. Die athletischen Voraussetzungen sind natürlich andere, das regelmäßige Krafttraining, Lauftraining, sich da auf ein neues Level zu heben quasi. Das sind ja einfach wichtige Attribute, die du brauchst für dein Spiel. Und gerade ich mit meiner Art und Weise zu spielen, schon von schnellen Richtungswechseln und 1-gegen-1 lebt, ist der athletische Part und der Kraftpart natürlich sehr, sehr wichtig. Und das ist auch eine Entwicklung. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und auch da braucht man Geduld und Fleiß, Arbeit, Disziplin, auch wenn man sicherlich Phasen dabei hat, wo man nicht wirklich Lust drauf hat, das trotzdem durchzuziehen und dann irgendwann natürlich auch zu merken, wie der Körper sich halt verändert und auch an die Belastung anpasst und dass es im Handball immer wichtiger wird, athletisch fit und dynamisch zu sein. Ich glaube, das sieht man auch in der Spielentwicklung. Von daher ist es was ja auch jetzt beim DRB immer früher anfängt, auch schon in der Jugendabteilung früher anfängt und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig.
Und natürlich, das muss man fairerweise auch dazu sagen, ist ganz wichtig, eine gehörige Portion Glück, um gesund zu bleiben und von Verletzungen verschont zu bleiben, oder?
Absolut. Also klar, das spielt natürlich zusammen. Also die athletischen Grundvoraussetzungen zu haben oder sich zu erarbeiten, dass man sich vor Verletzungen schützt auch. Aber klar gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass man von schweren Verletzungen verschont bleibt und dann nicht komplett irgendwie ein Jahr rausgerissen wird oder so, was natürlich in der Entwicklung immer auch ein Stillstand sein kann.
Ich kann mir vorstellen, je länger dann so eine Ausfallzeit wäre, umso schwieriger wird es auch wieder den Anschluss zu finden. Denn man muss ja dauernd auf dem Laufenden bleiben, dauernd fit sein und wenn man dann eine Zeit lang gar nichts tun kann, aufgrund irgendwie einer schweren Verletzung ist es dann umso schwieriger. Auch dann aus psychischen Gründen könnte ich mir vorstellen, weil man dann noch mehr Geduld braucht als so, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, Verletzungen sind erstmal vor allen Dingen mental immer was man verarbeiten muss, was man wegstecken muss, wo man relativ schnell versuchen muss, den Blick wieder nach vorne zu richten auf das, was das Ziel ist, und das ist am Ende immer wieder auf der Platte zu stehen und Handball zu spielen. Und klar ist es gerade in jüngeren Jahren, wenn man so die wichtigen Entwicklungsjahre hat, wichtig, verletzungsfrei zu bleiben, damit einem da nichts verloren geht. Und am Ende ist es natürlich auch ein Profigeschäft, wo es nach Leistung geht und was eine Verletzung halt dann auch immer ein bisschen unter Druck setzt, schnell wieder da zu sein und schnell seine Leistung wiederzubringen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man da möglichst gut durchkommt.
Ich nenne dir mal ein Datum, 21. März 2018. Was war denn da?
Da war 21. März mein erstes Länderspiel.
Ganz genau, für die deutsche Nationalmannschaft. Deutsche Nationalmannschaft, da war doch noch was anderes. Ich muss noch mal jetzt ganz dumm fragen, war da schon Henk Gröner Trainer der Nationalmannschaft?
Genau, ja. Auch sein erstes Länderspiel.
Auch sein erstes Länderspiel.
Also als deutscher Frauen.
Ja, dann hören wir doch mal. Ich glaube, der hat uns auch was zu erzählen.
Zu Alina, was kann ich zu Alina sagen? Also das Interessante bei Alina ist, als ich noch Trainer in Holland war, kam der Sportdirektor vom holländischen Verband auf mich zu und hat gesagt, ja, es hätte sich eine deutsche Spielerin für die Handballakademie auf Papendal beworben, ob ich damit einverstanden wäre, dass wir das machen. Da habe ich gesagt, wir werden doch in Holland keine deutsche Spielerin ausbilden. Wusste nicht, dass es allerdings um Alina Kreis-Seels ging, die natürlich auch halb Holländerin ist. Und somit, wenn wir das zugelassen hätten, hätte Alina jetzt vielleicht für Holland gespielt. Das war eigentlich eine lustige Geschichte, da sind wir erst später dahinter gekommen, dass das Alina war, die ich damals angemeldet hatte als junges Mädel. Und ansonsten habe ich sie sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Verein kennengelernt als eine Spielerin mit einer unglaublichen Motivation, mit einer unglaublichen Energie und Power und Durchsetzungsvermögen, die denke ich, jetzt nochmal einen großen Schritt in die Champions League machen kann. Und da wünsche ich ihr natürlich auch alles Gute, dass es im Metz klappt und dass wir dann irgendwann vielleicht Alina nochmal zurücksehen in Dortmund. Das wäre schön. Aber erstmal wünsche ich sie sehr viel Erfolg in der französischen Liga und in der Champions League mit Metz. Es hat mich sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten, mit so viel Engagement und Herzblut immer bei der Sache. Und geht dahin, wo es weh tut, und war für sowohl die Nationalmannschaft als für Borussia Dortmund eine unglaublich wichtige Spielerin. Also liebe Grüße auch an Alina und viel Spaß beim Podcast.
Ja, Henk Gröner, dein erster Trainer in der Nationalmannschaft und dann auch seit einiger Zeit bei BVB Borussia Dortmund.
Ja, genau. Henk hat wie meine sportliche Laufbahn sehr geprägt, würde ich sagen. Vor allen Dingen natürlich in der Nationalmannschaft, also von ihm nominiert worden zu sein und meine ersten Länderspiele machen zu dürfen, dann nachher unter ihm auch mit Emmy zusammen Kapitänin zu werden für die Nationalmannschaft. Ja, und jetzt am Ende natürlich auch in Dortmund, das war halt dann auch wieder eine ganz witzige Sache eigentlich, dass es dann so nochmal zusammenkam, dass wir da nochmal zusammenarbeiten durften und das dann auf täglicher Ebene. Ja, von daher ein sehr wichtiger Part.
Wie war das damals mit der holländischen, mit dem holländischen Seminar oder Schule, wie auch immer, mit diesem Lehrgang, zu dem man dich dann nicht wollte?
Es war halt einfach so, dass die Sichtungen in Deutschland waren und es da nicht gereicht hat und ich aber unbedingt das Optimale rausholen wollte und da mein Vater halt Niederländer ist und ich dementsprechend halt niederländisch bin und doppelte Staatsbürgerschaft habe, ist es halt war das naheliegend. Es gibt dann in den Niederlanden ja mit Papendal da eine Art Internat, würde ich vergleichen wollen, und dann war halt da die Überlegung, wenn sie in Deutschland nicht reicht, dann versuche ich es in Holland. Das hat aus verschiedenen Gründen am Ende nicht geklappt. Am Ende wollte ich natürlich auch viel deutlich lieber für Deutschland spielen, weil ich hier einfach aufgewachsen und geboren bin. Aber ja, genau, die Geschichte kam nachher mehr oder weniger raus, dass er das quasi abgelehnt hat damals. Und ich dachte, naja, dann musst du mich halt jetzt in Deutschland in der Nationalmannschaft trainieren und nicht in Holland. Genau, das so war die Geschichte da ein bisschen. Aber ja, am Ende bin ich sehr stolz und sehr froh darüber, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Und ja, mache das mit sehr viel Herzblut und ja, mit sehr viel Leidenschaft.
Herr Gröner hat es ja gerade noch gesagt, er hat dich dann im Juni 2021 zusammen mit Emily Bölk als Mannschaftskapitän in der DHB-Auswahl berufen oder eingesetzt. Was ist das denn für ein Gefühl?
Ja, ein wahnsinniges Gefühl. Also das eine ist, dass man sowieso stolz darauf ist, Nationalspielerin zu sein und sein Land zu vertreten, und dass man sich immer wieder bewusst macht, dass das was Besonderes ist, und ja, dass jedes einzelne Spiel, jeder Lehrgang, jede Trainingseinheit, man da unter den besten 16 Spielerinnen Deutschlands ist und das nicht selbstverständlich ist. Und dann natürlich dieser Schritt, dann zu sagen, okay, ihr seid jetzt Kapitänin der deutschen Frauennationalmannschaft, das ist schon ja manchmal auch ein bisschen unrealistisch, dass man selber das irgendwie ist. Man hat früher da immer so hochgeschaut und ja, mit vielen Spielerinnen, ja, mit denen man das halt einfach verknüpft. Also ob es jetzt Clara Woltering ist, ob es Anna Lörper ist, das sind halt schon auch Handballpersönlichkeiten, die große Vorbilder waren, und jetzt ist man das irgendwie selber, und das macht einen einfach stolz. Also wir versuchen da das Beste für die Mannschaft und für unser Land rauszuholen und ja, versuchen, das optimal zu vertreten.
Ist ja auch interessant, ein Tandem als Spielführerin. Das gibt es ja auch nicht so ganz häufig, oder?
Nein, das stimmt. Wir haben uns aber damals bewusst auch dazu entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen auch ein bisschen den Druck oder die Last nicht nur auf eine Person verteilen, sondern auf zwei, um uns weiterhin halt auch sportlich optimal fokussieren zu können, weil so eine Aufgabe natürlich auch immer Aufgaben neben dem Sport mit sich bringt, die vielleicht dann auch ablenken können, und das wollten wir halt beide nicht, und haben gesagt, wenn wir das zu zweit machen, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher für uns beide, und ich glaube auch, dass das nach wie vor eine sehr gute Entscheidung war und auch sehr gut funktioniert, weil wir uns gegenseitig ergänzen, weil wir uns gut austauschen und ja, wie gesagt, der Fokus immer noch mehr auf dem Sportlichen sein kann.
Es gibt seit einiger Zeit einen neuen Bundestrainer, Markus Gaugisch, und auch von dem hören wir jetzt mal was.
Ja, hallo Alina, hier spricht dein Bundestrainer. Ich hoffe, du bist gut erholt und bereit für die Aufgabe in Metz. Wird sicherlich eine super Sache, eine gute Herausforderung bei einem europäischen Top-Club. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass du da auch für Furore sorgst und dass du eine super Handballerin bist. Darüber müssen wir hier nicht sprechen, sonst wärst du gar nicht beim Podcast. Und dass du auch deine Kapitänsrolle unfassbar gut ausfüllst, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber ich glaube, was die Leute nicht wussten, ist, dass du eigentlich ein laufendes Sportlexikon bist. Auf dem Rückflug von Griechenland war es, glaube ich, hast du gezeigt, dass du auch das Jochen Bebler Sportquiz gnadenlos beherrschst und dass du da auch historische Sportfragen zielgenau beantworten konntest. Das war ja beeindruckend, muss ich sagen. Sieht man nicht so häufig, und ich glaube, du wärst ein guter Joker bei Wer wird Millionär. Also falls da jemand Bedarf hat, Alina ist sicherlich die Richtige für diese Aufgabe. Viel Spaß noch beim Podcast und dann einen guten Start in Metz, Alina.
Der Bundestrainer. Was sagst du dazu?
Interessant, dass er mir als Joker aussehen würde. So unfassbar breit gefächert sehe ich das jetzt nicht. Also ich bin sicherlich sehr sportinteressiert in allen Bereichen und gucke eigentlich alles an Sport, was irgendwie auch im Fernsehen kommt. sporthistorisch, ja, also ich würde sagen, so die wichtigsten Dinge weiß man irgendwie schon, aber jetzt ein unfassbar Experte würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, beim Quiz war ich so, das stimmt tatsächlich.
Gibt es denn außer dem Handball noch andere Sportarten, die dich besonders interessieren?
Fußball auf jeden Fall. Das ist klar Nummer eins Sport nach dem Handball bei mir. Also da gucke ich eigentlich von Bundesliga, Europa League, Champions League, eigentlich alles und bin da viel auf dem Laufenden, auch in anderen Ligen, ob jetzt Premier League oder spanische Liga oder wie auch immer, da bin ich sehr, sehr interessiert. Aber wie gesagt, alles andere schaue ich mir durchaus auch an. Also egal was, ob es jetzt Wintersport ist oder halt bei Olympia, genieße ich halt sehr, dann auch andere Sportarten zu schauen, die man vielleicht sonst jetzt nicht so medienpräsent hat immer. Oder ob es jetzt, weiß ich nicht, Basketball, jetzt Ulm gegen Bonn, solche Sachen, das Finale, das gucke ich mir halt alles schon an. Da bin ich einfach sehr interessiert, weil ich finde, es gibt viele tolle Sportarten, die halt einfach unterm Radar laufen und das auch ein bisschen schade ist, dass sie so wenig Aufmerksamkeit bekommen.
Du hast gerade das Thema Medienpräsenz angesprochen. Ihr habt in diesem Jahr einen Zuschauerrekord im Frauenhandball aufgestellt. Tolle Aktion. Was meinst du denn aus deiner Sicht, welche Aktionen könnte man denn irgendwie noch selber einrichten, um noch stärker den Frauenhandball in den Vordergrund oder ins Interesse der Leute zu bringen, um den Sport dann insgesamt auch zu stärken? Beim Frauenfußball ist das ja eigentlich in den letzten Monaten sehr gut gelungen. Die haben ja einen absoluten Höhenflug jetzt gestartet. Das wäre doch auch super, wenn man sowas mal im Frauenhandball machen könnte.
Absolut, und ich glaube auch, dass das möglich ist. Am Ende hängt das natürlich auch immer viel mit Erfolg zusammen. Das muss man natürlich schon sagen. Also die Frauenfußballerinnen haben bei der letzten EM gezeigt, was sie qualitativ auch für den Fußball zeigen können. Sind da bis ins Finale gekommen, haben da mit ihrer Art und Weise zu spielen begeistert, aber am Ende halt dann auch mit dem Erfolg. Und ich glaube, das ist immer der einfache, gefühlt einfachere Weg, über Erfolg eine gewisse Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist halt einfach unsere Aufgabe. Das fängt mit Erfolg natürlich bei EM und WM an. Das geht weiter mit hoffentlich einer Olympia-Qualifikation, die wir dann halt auch schaffen und in Paris dann dabei sind, wo die Aufmerksamkeit automatisch nochmal größer ist. Das sind alles Dinge, die halt einfach wichtig sind, um seine Sportart nach vorne zu bringen. Und natürlich sind dann so Sachen wie jetzt das Westfalen-Spiel vor 11.000 Leuten, das war Wahnsinn, das vergisst man nicht so schnell, das war was ganz Besonderes, weil halt einfach 11.000 schwarz-gelbe Fans hinter dir standen, Lieder gesungen haben, ja, alle für dich waren, dich angefeuert haben und das vergisst man nicht. Und ich glaube, dass der BVB ja die Möglichkeiten hat, das öfter zu machen, so Spiele, weil einfach viel möglich ist, durch die Marke beim BVB natürlich auch, was anderswo vielleicht auch schwieriger ist. Und von daher sind das natürlich alles Dinge, die die Sportart mit nach vorne bringen. Aber am Ende glaube ich, dass viel der sportliche Erfolg dazu beiträgt.
Bei der Gelegenheit fällt mir jetzt gerade eine Sache ein. Ihr seid ja 2021 Deutscher Meister geworden. Da gab es einen Corona-Abbruch. Und dann gab es diese unangenehme Entwicklung, dass man bei den Männern den Deutschen Meister gekürt hat und euch nicht. Wie war das damals? Ihr habt damals mit einer großen Werbeanzeige für Schlagzeilen gesorgt. Wie hast du das gesehen?
Ja, das war ja also die Saison vor der dann offiziellen deutschen Meisterschaft. Ja, ja. In dem Moment war das natürlich Enttäuschung pur, weil du ja eine dreißigste Saison gespielt hast. Du arbeitest das ganze Jahr dafür und am Ende wird die Saison abgebrochen und du hast eigentlich nichts davon. Es ist natürlich, Corona war eine spezielle Situation. Man hat ja am Ende dann auch gesehen, wie lange sich das noch alles hingezogen hat, was man zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch gar nicht so absehen konnte. am Ende fand ich die Entscheidung, uns nicht zum Meister zu machen, ist halt einfach als Sportler enttäuschend, aber vielleicht noch nachvollziehbar. Ich fand aber die Unterschiede, halt die Männer bei den Männern ist anders zu regeln und Männer quasi einen deutschen Meister zu ernennen und bei den Frauen nicht, das finde ich nach wie vor war die falsche Entscheidung. Also ich finde, da sollte oder hätte man einfach eine einheitliche Lösung haben müssen für sowohl Männer als auch Frauen. Und das war ja auch das am Ende, was wir bemängelt haben. Warum gibt es bei den Männern einen Meister und bei den Frauen nicht? Warum wird das nicht gleich gehandhabt? Und wenn beide nicht Meister geworden wären, dann wäre das sportlich auch enttäuschend gewesen und persönlich enttäuschend gewesen. Aber dann ist das halt einfach so. Aber ich glaube einfach, die unterschiedliche Handhabung war meiner Ansicht nach immer noch nicht die richtige.
Nein, mit Sicherheit völlig falsch und vor allen Dingen entbehrt das jeder Logik. Das kann man ja überhaupt
genau
nicht
mitnehmen. Genau, das kommt natürlich, das ist ja auch genau die Frage, die wir uns halt gestellt haben. Warum geht das bei den Männern oder warum ist das bei den Männern so und warum ist das bei den Frauen halt einfach anders?
Prima, lass uns mal nach vorne schauen jetzt. Ich habe vorhin in der Anmoderation gesagt, du sitzt wahrscheinlich auf gepackten Koffern. Am Wochenende geht's los mit dem Umzug, habe ich gehört. Und dann neue sportliche Heimat in der neuen Saison, Metz Handball. Dazu möchte ich dir jetzt auch mal einen Einspieler vorspielen. Und zwar...
Hallo, liebe Alina, René Clow hier vom deiner Agentur Grand Slam. In ein paar Tagen wechselst du vom der große BVB nach Metz Handball in Frankreich. Und ich weiß, wie schwierig der war, um diese definitive Entscheidung zu machen. Und meine Frage an dir in diesem Podcast ist, worauf freust du dich am meisten in diese neue Herausforderung?
René Clow, dein Berater. Ich möchte die Frage noch ein bisschen modifizieren. Erstmal, warum Metz? Und dann, worauf freust du dich da am meisten? Wie ist die ganze Sache überhaupt zustande gekommen? Das würde mich interessieren.
Ja, Metz erstmal, das habe ich auch schon öfter jetzt gesagt, weil das ein Top internationaler Club ist, die jedes Jahr sowohl in der französischen Meisterschaft um Titel mitspielen, als auch in der Champions League ums Final Four mitspielen und Metz einfach ein Verein ist, der auch eine gewisse Tradition hat. Wir sind jetzt ja diese oder letzte Saison dann zum 25. Mal französischer Meister geworden. Das spricht schon dafür, dass ja der Verein auch eine Geschichte hat, dass es immer noch sehr familiär gehalten ist und ich mich damit einfach sehr, sehr gut identifizieren kann, weil ich glaube, das ist bei Borussia Dortmund sehr, sehr ähnlich und deswegen am Ende Metz, weil die französische Liga ist meines Erachtens sehr gut, sehr breit aufgestellt, qualitativ sehr gut und die Voraussetzungen in Metz sind sehr professionell und sehr auf sportlichen Erfolg ausgelegt. Und ich glaube, dass ich da einfach meine nächsten sportlichen Entwicklungsschritte am besten gehen kann. Mhm. Und worauf freue ich mich am meisten? Das sind so viele Dinge. Also erstmal wieder Champions League zu spielen, ist natürlich eins. Dann eine neue Liga kennenzulernen, ein neues Land, eine neue Sprache. Ich glaube, all dieses Neue ist einfach sehr, sehr aufregend und es ist ein bisschen ein kleines Abenteuer und deswegen, darauf freue ich mich halt einfach, das Neue kennenzulernen und durch das Neue halt einfach mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln.
Wie lange bist du vertraglich gebunden an Metz?
2 Jahre.
2 Jahre. Und was danach kommt, hältst du dir völlig offen?
Ja, das schauen wir mal. Das ist so, wie Henk das auch schon angedeutet hat, habe ich das auch schon gesagt. Dass meine Wunschvorstellung, wenn man mich jetzt fragen würde, wäre immer zu sagen, erstmal in Metz sportlich erfolgreich zu sein, vielleicht mein Final Four in der Champions League zu spielen, ist ein großer Traum. Und dann halt irgendwann, ob das jetzt in 2 Jahren ist oder in 3, 4 Jahren, weiß man natürlich nicht, wieder zurückzukommen zum BVB und hier vielleicht die Erfahrung aus dem Ausland mit einzubringen, dem Verein weiterzuhelfen, sich zu entwickeln und dann hier auch seine Karriere zu beenden. Also wenn ich eine Geschichte schreiben müsste, würde ich sie wahrscheinlich so schreiben.
Das wird man in Dortmund sehr, sehr gerne hören. Ganz bestimmt. Ja, du hast, wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass heute die Auslosung der Gruppeneinteilung für die Champions League war. Auf welche Vereine, auf welche Mannschaften wird Metz mit dir dann denn treffen?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Also es wird Esbjerg und Herning Ikast aus Dänemark, es wird Kristiansand aus Norwegen, Rapid Bukarest aus Rumänien, Budapest, Krim-Ljubljana und Lubin aus Polen. Das ist die Gruppe, die wir zufällig bekommen haben.
Ja, gibt es da Mannschaften, wenn du das so beurteilen solltest, die als sehr stark einzuschätzen sind, wo man dann ja nicht Probleme bekommt, aber wo es dann unter Umständen auch knapp und eng werden könnte?
Ich glaube generell, dass so auf den ersten Blick würde ich sagen, dass wir die schwerere Gruppe haben von den beiden. Und klar, du hast Mannschaften, also Vipers Kristiansand, die haben jetzt 3 Jahre hintereinander die Champions League gewonnen. Esbjerg war jetzt 2-mal hintereinander mit dem Final Four der Champions League. Budapest war jetzt auch dieses Jahr im Final Four der Champions League. Also es sind schon sehr, sehr gute Mannschaften auf jeden Fall, auf jeden Fall dabei. Aber es ist natürlich auch Champions League. Also da gibt es jetzt eigentlich keine Mannschaft, die da so richtig hinten rüberfällt. Das wird eine schwere Aufgabe, aber dafür spielt man es ja am Ende. Also das sind die Spiele, wo man sich weiterentwickelt und wofür man das Ganze macht.
Ja, aber jedenfalls nicht Bietigheim in der Gruppe.
Nein, und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass es nicht unbedingt Bietigheim ist, gar nicht, weil ich jetzt groß Angst davor hätte, sondern einfach, ja, weil man jetzt immer gegen deutsche Mannschaften gespielt hat und ich froh bin, wenn ich das mal ein Jahr vielleicht nicht machen muss.
Im Final Four dann darauf zu treffen, wäre doch auch was.
Das ist durchaus in Ordnung für mich, ja.
Okay. Ja, schauen wir ein bisschen weiter in die Zukunft. Als nächstes die Frauen-WM oder ist vorher noch die Olympia-Qualifikation?
Nein, es ist erst die Frauen-WM. Wenn wir da unter die besten 7 Mannschaften kommen, qualifizieren wir uns damit quasi für die Olympia-Qualifikation.
Ja, die Frauen-WM findet vom 30.11. bis zum 17. Dezember statt in Dänemark, Norwegen, Schweden. Wo spielen wir? Wo spielt die deutsche Mannschaft?
In Dänemark. Genau, die Gruppen sind noch nicht klar, aber wir sind gesetzt worden nach Dänemark, genau.
Okay, dann ist die Anreise für die Fans nicht ganz so weit. Trikot Nummer 4. Warum hat Alina Greisels Trikot Nummer 4? Gibt es da besondere?
Habe ich eigentlich schon seit der F-Jugend, also schon immer gehabt. Mein Papa hatte auch die 4 damals, als er gespielt hat. Und mein Opa hatte auch mal zeitweise die 4, also hat auch Handball gespielt. Von daher ja, hat das ein bisschen den Hintergrund und halt einfach, dass ich die 4 schon immer hatte. Und das mittlerweile, also auf jeden Fall natürlich meine Lieblingsnummer. Und werde ich auch im Metz haben. Von daher bleibt es auf jeden Fall bei der 4.
Da wollte ich gerade nachfragen. Die ist dann auch für dich reserviert. Prima. Ja, wir haben vorhin mal ganz kurz, hat in einem der Einspieler jemand gesagt, wichtig ist die Vorbildfunktion, die du auch für junge Nachwuchsspielerinnen hast. Welche Tipps kannst du den jungen Handballerinnen geben, die sagen, boah, so wie die Alina das erreicht hat, das wäre doch mal ein Ziel?
Immer hart an sich zu arbeiten, diszipliniert zu arbeiten, mit klaren Zielen, die man sich halt selber steckt, wo man hin möchte, die natürlich auch durchaus realistisch sein sollten und eine gewisse Geduld und Hartnäckigkeit mitzubringen und den Glauben an sich nicht zu verlieren. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, Spaß dabei zu haben. Also egal, wie hart man trainiert oder trainieren muss, den Spaß dabei nicht zu verlieren. Also das stand bei mir ganz, ganz lange immer im Vordergrund, dass ich mir 0,0 Gedanken darüber gemacht habe, wohin ich oder wie hoch ich irgendwann mal spielen könnte. Also im Leben hätte ich nicht gedacht, dass ich erste Liga spiele, dass ich Nationalmannschaft spiele, geschweige denn Kapitänin der Nationalmannschaft oder des BVB werden kann. Also das waren alles keine Dinge, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, sondern ich hatte Spaß an dem Sport und Spaß an dem, was ich getan habe, und die Leidenschaft und der Spaß bringt einen am Ende dahin, wo man hin will. Ich glaube, das ist bei jeder normalen Arbeit, sage ich jetzt mal, auch so, dass wenn man das mit Spaß macht, man deutlich erfolgreicher ist.
Jetzt hast du bei deiner Aufzählung dann auch noch Metz vergessen. Auch das ist ja mal ein Schritt, der ja nur den allerwenigsten gelingt.
Auch das gehört natürlich dazu, absolut, ja.
So, Alina, ich habe noch einen Einspieler, und zwar von Sascha Staat, der ja nun auch in der Handballszene mit seinem Podcast Kreisab einen sehr, sehr guten Namen hat, und der möchte dir auch gerne ein bisschen was erzählen.
Also, ich wurde gebeten, auch eine Sprachnachricht zu schicken, und will mal ein bisschen unterteilen ins Sportliche und ins Persönliche. Sportlich haben sicher schon ganz viele andere sehr, sehr viele Sachen gesagt, aber ich finde, was auffällt, ist, dass Alina immer 1000% auf der Platte lässt und ihr Herz auch auf der Platte lässt, und dass man sieht, wie viel der Sport ihr auch bedeutet, wie viel Leidenschaft dahinter steckt, und dass sie sich auch mit sehr viel Fleiß, Disziplin und Ehrgeiz hochgearbeitet hat bzw. dahin gebracht hat, wo sie heute steht, als zweifache Handballerin des Jahres, weil das ist nicht selbstverständlich. Dafür muss man viele Opfer bringen, und ich glaube, das hat sie über viele, viele Jahre getan und macht das auch immer noch. Sie ist sehr, sehr fleißig, was das angeht, und ja, ich bin mir relativ sicher, dass das in Metz auch gut funktionieren wird und dass wir sie dann nächstes Jahr, wenn es gut laufen sollte, weil das weiß man ja nie, es kommt ein bisschen auf ganz, ganz viele Kleinigkeiten an, vielleicht mit Metz dann beim Final Four in Budapest sehen werden. Und was das Persönliche angeht, Alina ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Mensch mit einem tollen Humor. Sie ist sehr unterstützend, sehr hilfsbereit, sehr, ja, das Ehrgeizig beschränkt sich vielleicht ein bisschen auf das Sportliche. Aber ja, immer für alles zu haben, hat ein offenes Ohr, und ja, das ist so ein bisschen Alina als Mensch. Und ich glaube, sie mag auch gerne ja so Spiele oder Quiz. Deswegen beende ich das Ganze mal mit einer Quizfrage. Vielleicht weiß sie ja, wie viele Borussinnen und welche vor ihr schon Handballerin des Jahres waren.
Ja, die Frage gebe ich dann mal weiter.
Ich habe keine Ahnung, muss ich tatsächlich sagen.
Das Gemeine ist, dass der Sascha keine Antwort auf seine eigene Frage gegeben hat. Das müssen wir also mal herausfinden. Ich kann dir das also auch nicht sagen, ob das schon mal jemand war. Aber so wie er die Frage formuliert hat, scheint das ja wohl so zu sein. Müsste man das mal herausfinden.
Das werde ich ihn auf jeden Fall fragen.
Ja.
Weil ich weiß es. Also ich weiß zum Beispiel, dass Clara Woltering war auch mal Handballerin des Jahres, aber ob sie zu dem Zeitpunkt
schon in Dortmund gespielt hat.
Das weiß ich nicht. Ich werde ihn danach fragen.
Alles klar. Okay. Wir nähern uns dem Ende, liebe Alina. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Und zwar kennst du das Entweder-Oder-Spiel. Ich nenne dir zwei Begriffe und du entscheidest dich bitte für einen.
Ja.
Abwehr oder Angriff?
Angriff.
Niederlande oder Deutschland?
Das ist gemein.
Gut. Dann lassen wir die weg. Leger oder Heber?
Leger.
Jetzt kommt eine interessante Frage, obwohl die Antwort kenne ich, glaube ich zu kennen. Bayern München oder Borussia Dortmund?
Borussia Dortmund.
Deutschland oder Frankreich?
Deutschland.
Schlagwurf oder Sprungwurf?
Schlagwurf.
Dortmund oder Metz?
Dortmund.
Anspiel zum Kreis oder zum Außen?
Zum Kreis.
Prima. Vorletzte Frage. Du darfst dir eine Traumsieben zusammenstellen. Welche wäre das?
Mit Spielerinnen, mit denen ich schon mal zusammengespielt habe? Oder
so wie du das möchtest.
Ach, das ist schwer. Da bin ich nicht drauf vorbereitet. ich nehme eine Spielerin, mit denen ich zusammengespielt habe.
Ja, okay.
Bisschen einfacher. Dann nehme ich, okay, ich fange im Tor an, Clara Woltering. am Kreis, Merezerix, links außen, auch nicht so leicht, links außen, Lois Brengers, Rückraum links, Xenia Smith, Rückraum rechts, aufpassen, dass ich niemanden vergesse, den ich mit dem zusammengespielt habe. Rückraum rechts nehme ich Julia Maitow, rechts außen Amelie Berger. Was fehlt mir noch? Rückraum Mitte, bin ich ja selber. Ja, okay. Das würde ich nehmen. So.
Das würdest du nehmen. Ich denke, alle, die du jetzt nicht genannt hast, die dir jetzt im Eifer des Gefechts nicht so schnell eingefallen sind, werden da ganz bestimmt Verständnis für haben. Letzte Frage, lieber Alina. Welchen Gast wünschst du dir für unseren Podcast? Er sollte irgendwie Bezug zum Handball am Niederrhein haben.
Zum Handball am Niederrhein?
Ja, schließlich laufen wir unter dem Label der Handball-Podcast vom Niederrhein.
Dann würde ich Anna Lörper oder Dana Bleckmann sagen.
Okay, dann sage ich dafür herzlichen Dank. Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende. Ich sage auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich denke, im Namen aller Handballfans kann man dir für deine Zukunft alles, alles Gute nur wünschen, dass du einen guten Start in Frankreich hast und den Erfolg erzielst, den du dir erhoffst. Vor allen Dingen das Allerwichtigste, Gesundheit, verletzungsfrei bleiben und dass du noch viele Möglichkeiten hast, den Handball, den deutschen Handballfan zu erfreuen. Mit deinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute.
Danke euch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.